Vor einiger Zeit kam eine Rückmeldung und der Beitrag, der ging über sexuellen Missbrauch. Und ich habe die Rückmeldung ein bisschen umgeändert. Vielen Dank für die Geschichte. Dieser sexuelle Missbrauch, das ist so weit verbreitet, ihr könntet 90 Jahre lang jede Woche eine solche Geschichte erzählen und hättet immer noch genügend Material. Wenn ich die Rückmeldungen oder die Mails, die hierher kommen, sehe, dann weiß ich nicht, ob 90 Jahre jeden Montag eine neue Sendung über sexuellen Missbrauch veröffentlicht werden könnte, aber es kommen schon viele Rückmeldungen und die leiten wir dann weiter an entsprechende Stellen oder an Leute, die das selbst erfahren haben und die in der Lage sind, weiterzuhelfen. Und diese Geschichte jetzt hier handelt auch über sexuellen Missbrauch und, ohne das jetzt gegeneinander auszuspielen, Vergewaltigung. Sie war gerade 6, als ihr Stiefvater sich zum ersten Mal über sie hermachte und sie vergewaltigte. Mehrmals im Monat, über fast 10 Jahre. Wir fingen an, so ganz lässig darüber zu reden, wie das war, als sie sich auf die Suche nach ihrem eigentlichen Vater machte oder ihrem richtigen Vater. Und sie spricht davon. Und ich frage sie nebenbei, und wie war dein Verhältnis zum Stiefvater? Und dann ist die Bombe geplatzt. Wer sich in einer ähnlichen Situation befindet, der kann, das schreibt hierher, schreibt nur, ich hätte gerne die E-Mail-Adresse. Keine Details und nix. Und ich schreibe zurück und schicke euch die E-Mail-Adresse von Michaela und ihrem Team. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr mal einen Kontakt aufnehmen wollt oder mal berichten. Es ist euch überlassen. Aber zumindest die Möglichkeit gibt es, dass ihr eine Ansprechperson habt, wo ihr euch melden könnt und sagt, hey, kann ich mal, darf ich, wie sieht's aus? Was kostet's? Es ist for free natürlich. Solche Fragen. Ich bin der Falsche für Antworten, aber Michaela und Team genau richtig.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Darf ich mir einen Schluck Wasser nehmen?
Entschuldigung, es tut mir leid. Es tut mir leid.
Ich habe ja nur zu fragen.
Dermaßen schlechter Gastgeber, Michaela.
Sowas von schlecht. Ja, nein, alles gut. Danke.
Und während du trinkst, die erste Frage. Und zwar interessiert mich deine erste Erinnerung an deine Kindheit.
Also so ganz bewusst, als ich bei meiner Pflegefamilie war, war ich so 4, ich würde sagen 4 Jahre.
Pflegefamilie?
Pflegefamilie, genau. Meine Mutter war noch nicht volljährig damals, der leibliche Vater Luxemburger, war nicht katholisch, das ging überhaupt nicht bei meinen Großeltern.
Oh, dann war er weg dann, ne?
Also genau, also meine Mutter war erst noch so, sie wollte fliehen, wollten damals noch über die luxemburgische Grenze, aber da meine Mutter ja nicht volljährig war, konnten sie nicht fliehen, weil der Zollbeamte gesagt hat, sie braucht eine Unterschrift von den Eltern. Hat sie natürlich nicht
bekommen. Ach, das war ja hochdramatisch.
Also es war schon
und du,
spannend.
Und du im Bauch?
Genau, ich im Bauch. Und weil meine Mutter einfach wusste, wie ihre Eltern Liebe, reagieren.
Wie hat deine Mutter dann sich entschieden?
Ihr blieb ja nichts anderes übrig. Sie ist dann nach Hause. Und irgendwann hat sie es dann ihren Eltern auch gesagt, dass sie schwanger ist. Und dann sind die Großeltern hergegangen und haben meine Mutter dann in so einem Klosterheim geschickt, damit die Nachbarn eben nichts mitkriegten, weil diese Familie war einfach total katholisch, sag ich mal. Da waren Pfarrer in der Familie, da waren Ordensschwestern in der Familie.
Und dann das schwarze Schaf, deine Mama.
Schwarze Schaf, meine Mutter, genau. Und dann musste sie in so einem Klosterheim, dort hat sie mich dann auch geboren, ist dann arbeiten gewesen, immer in Essen, ist dann immer hin und her gependelt. Einmal am Wochenende hat sie mich dann besucht. In der Zwischenzeit hat sie dann ihren jetzigen Mann kann ich nicht mehr sagen, weil er verstorben ist, aber genau,
ja, gut.
Den Mann kennengelernt.
Aber der Luxemburger, der war out of discussion, da war nichts mehr.
Genau, also als er dann gehört hat, dass meine Mutter nicht rüber darf und dass er nicht willkommen ist, hat er sich dann davon gemacht und hat auch keinen Kontakt mehr haben wollen. Kennst du ihn? Mit 30 habe ich ihn kennengelernt.
Wie war das?
Ganz komisch. Es war, ich hatte eine Sehnsucht danach, einfach mal die Wurzeln zu wissen.
Klar. Auch
so, ne? Wer ist das?
Ja,
und
logisch.
Habe ich doch was von ihm und so. Ne? Das, genau. Und
dann, hast du angerufen?
Ach, das war eine ganz krasse Sache. Meine Halbschwester hat dann irgendwann angefangen, damals gab es noch Telefonbücher, die dicken Dinger und so, und hat nach Robert Kohls Ausschau gehalten. Und hat dann, ich weiß nicht, 181, 183 Robert Kohls gefunden. Der hat es handschriftlich gemacht.
Die 181 Namen, das sind alle dir.
Und mit Telefonnummer.
Und genau. Sag jetzt aber nicht, dass du angefangen hast anzurufen.
Also ich habe oben angefangen. Doch, ich habe angefangen. Und dann war, ich glaube, der erste war nicht erreichbar. Der zweite ging der Anrufbeantworter dran. Dann habe ich gedacht, warum soll das auch von oben gehen? Ich fange von unten an. Dann habe ich von unten den nächsten angefangen. Dann war auch irgendwie keiner da. Also ich habe auf jeden Fall die ersten drei nicht erreicht. Und dann habe ich gedacht, Quatsch, du fängst jetzt von oben systematisch an. Und der dritte von oben,
was? Was hast du gesagt? Hallo, ich bin Michaela, bist du mein Papa?
Nein. Also ich habe gesagt, hallo, mein Name ist Michaela Langbruch und ich bin da auf der Suche nach meinem leiblichen Vater. Und dann kam es gar nichts. Und dann, wer sind Sie? Und dann meinte ich, ja, Michaela Langenbruch, geborene Peslak. Und dann wurde er hellhörig. Und genau, nein, ich habe noch gefragt, sind Sie am 31. Mai geboren?
Ach, deine Mama wusste.
Ich wusste das Geburtsdatum.
Ah, okay.
Ich habe damals die ganzen Unterlagen bekommen, habe sie aber in der Wut zerrissen, weil man mir immer suggestiert hat, mein Vater, der wollte nicht zahlen, der ist abgehauen und ich bin es nicht wert gewesen, dass er für mich zahlt.
Aber man hat dich quasi schon geimpft, genau. Dass das ein böser Mensch ist.
Genau, genau.
Und der sowieso in allem schuld ist und du hast dann gedacht.
Genau, ich habe alles zerrissen, nachher habe ich mich schon geärgert.
Ah, und dann sagte der Mann am Telefon, stimmt, ich habe am 31. Mai
Geburtstag. Nein, er sagte 30.05. Und ich, nein, ich suche einen Mann, der am 31.05. Geburtstag hat. Und er dann, ich habe am 30.05. Aber du hast gesagt, dein Name ist Michaela. Heißt deine Mutter zufällig Angelika? Und ich, kann nicht sein. Mach ich, ja. Und deine Mutter hat eine Zwillingsschwester, die heißt Monika.
Oh, Schande.
Und ich, ja. Dann heißt deine Mutter mit Nachnamen Kammerns. Und ich, okay, dann war es klar.
Zusatzzahl?
Dann war alles klar. Genau, ja, und dann haben wir uns echt so unterhalten und erstmal so ein bisschen angenähert, voll Herzklopfen gehabt.
Das kann man vorstellen, du. Das kann man vorstellen.
Also es war kurz vor meinem 30. Geburtstag, ich glaube ein halbes Jahr vorher, voll Herzklopfen und dann haben wir uns verabredet gehabt. Dann bin ich mit meiner Familie dahin, also mein Mann und die Kinder sind hingefahren. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich denke, spannend. Ja, spannend war dann, dass ich dahin kam und alles das, was er erzählt hat, war so ein bisschen, also hörte sich richtig toll an und im Nachhinein stellte sich heraus, dass er auch genauso wie mein Stiefvater Alkoholiker war.
Ach.
Aber vom Herzen trotzdem ein anderes Wesen, das habe ich schon erkannt.
Was war dein Stiefvater für einer?
Also er war so ein Gelegenheitsalkoholiker, ne? Der hat generell Wochenenden getrunken, aber auch schon mal, wenn er Frust hatte oder so jetzt. Genau, er ging noch arbeiten, aber eben schon sehr, sehr viel getrunken.
Mhm. Wie war dein Verhältnis zum Stiefvater?
Ja, gar nicht gut. Mit knapp 6 Jahren ist meine Mutter zur Entbindung ins Krankenhaus gegangen und damit fing an, dass mein Stiefvater mich sexuell missbraucht hat. Also fing dann an mit Betatschen und solche Sachen. Und knappes halbes Jahr später hat er dann richtig mich vergewaltigt gehabt. Von dem Missbrauch weiß ich gar nicht mehr ganz so viel, aber eben schon noch genug, sag ich mal, weil oftmals bin ich schon so weggedriftet. Und da denke ich, dass Gott uns da einfach so ein Stück weit etwas geschenkt hat, dass man denkt, man sieht das Ganze von oben, dass man diesen ganzen Schmerz und so nicht mehr aushalten
aber
muss.
Aber ist es nicht schlimmer, wenn man dann noch sich als betroffen, Beteiligter auch noch von oben sieht?
Du spürst dich ja nicht. Du spürst dich dann ja wenigstens nicht. Darum geht es ja, ne? du merkst ja dann nicht. Dann tritt sie aus deinem Körper mehr oder weniger raus und siehst das nur, als wenn du es im Fernsehen siehst. Ich habe mehreren Leuten versucht, davon zu erzählen. Ich habe meiner Mutter das gesagt, aber sie hat mir nicht geglaubt. Ich habe es meiner Tante, also der Pflegemutter, dann gesagt. Die haben gesagt, Micha, pass auf, was du sagst. Mit 13 hatte ich eine Freundin gehabt, die draußen gewartet hat. Wir sind irgendwo, wollten weggehen und dann hat sie draußen gewartet und dann bin ich eben kurz reingegangen, weil ich habe eigentlich nie einen mit zu mir reingenommen, weil ich immer nicht wusste, was erwartet mich zu Hause. Mein alkoholisierter Vater, der mit einem peinlich ist und auch betatscht da vielleicht andere, auch das ging in meinem Kopf vor. Genau. Und dann gab es eine Situation da an dem Tag, da, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall gab ein Wort das andere und dann hat er mich fast krankenhausreif geschlagen und dann bin ich wieder raus und ich habe auch noch gesagt, das sage ich alles der Mama und so, ne? Obwohl ich im Endeffekt wusste, dass meine Mutter eh nichts machen wird aufgrund ihrer eigenen, also das wusste ich damals nicht, das weiß ich heute, aufgrund ihrer eigenen Situation, ihrer eigenen, ich nenne es mal Ohnmacht. Und dann sah meine Freundin mich und hat gesagt, oh, Michael, das gibt's doch nicht, das geht doch nicht mehr. Jetzt gehen wir zur Polizei.
Die hat draußen gewartet und du wurdest in der Zeit verprügelt. Du kamst wieder raus und warst eine völlig andere Person.
Genau.
Aufgequollen, blutig. Genau. Und dann seid ihr zur Polizei.
Genau, wir sind zur Polizei und die war gar nicht so weit von uns entfernt. Ich sag mal so 200 Meter. Und dann sind wir da rein. Ich habe allen Mut zusammengefasst, bin da reingegangen und habe gesagt, ich möchte eine Anzeige machen. Und dann hieß es, ja, was möchtest du denn anzeigen? Und dann habe ich gesagt, mein Stiefvater vergewaltigt mich. Und dann sagte er, oh, komm mal mir echt hinten rein. Und dann sind wir hinten reingegangen. Und also meine Erinnerung ist nicht, dass, wie es heute so heißt, dass eine Frau dabei war, sondern der Mann selbst und aber auch meine Freundin war dabei. Und dann sagt er...
Dann die Details sagen und aufgeregt.
Er, nein, viel besser. Er sagte, bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass du deinen Vater anzeigen möchtest? Bist du dir sicher, dass du möchtest, dass deine Mutter mit euch drei Kindern alleine dasteht?
Oh.
Und woher wusste er das? Das ist jetzt die spannende Frage. Nämlich er wusste es, weil er so oft wohl als Streife bei uns zu Hause war, weil es so oft laut war und wir ewig die Polizei bei uns hatten. Im Alkoholrausch hat er eben ganz laute Musik gemacht, hat meine Mutter oft verprügelt und dann haben die Nachbarn die Polizei gerufen. Und daher wussten sie das. Und daher haben sie gesagt, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Und welche 13-Jährige, die eh nach der Liebe der Mutter buhlt, sagt dann freiwillig, ja, ich möchte es trotzdem. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte es nicht und bin wieder gegangen.
Hattest du Beziehungen zu Jungs?
Oh, ganz böses Thema. Gut. Es gab in der Nachbarschaft gab es einen Jungen, den fand ich ganz toll. Da war ich so 14, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Und von dem habe ich mich dann auch einfach mit eingelassen.
Missbrauchen lassen,
genau, weil ich gedacht habe, ich gehöre dann dazu und ich buhlte nach dieser Liebe, was ganz schwierig war auch, weil ich immer meine Schwester rausnehmen musste und musste gucken, wie ich sie da irgendwo bei jemand anders parkte, um dann mit ihm alleine zu sein. Und im Endeffekt habe ich irgendwann auch nur gemerkt, er nutzt mich aus.
Michaela, als wenn du allein warst, für dich ganz allein, wer warst du in deinen Augen?
Dreckig, schlecht, nicht wertvoll.
Und du konntest dich nicht dagegen wehren?
Nein. Es kam ja auch noch dazu, ich habe sehr, sehr lange ins Bett gemacht und habe einfach gedacht, und aufgrund dessen, dass meine Mutter mir immer gesagt hat, dass ich ein Nichts bin, mehr oder weniger, dass ich nicht wert bin, dass mein Vater für mich Geld zahlt und solche Sachen, habe ich immer gedacht, du bist nichts wert. Du machst nur Ärger. Du störst.
Hattest du nie Angst, dass du schwanger wirst?
Oh ja. Oh ja.
Nächstes Fettnäpfchen.
Ja, ja. Oh, das war ganz schlimme Situation für mich, wo ich so irgendwann meine Periode bekommen habe. Aufgeklärt wurde ich eigentlich auch nicht richtig. Ja, und ich habe oft gedacht. Und meine Periode ist oft mal 2-3 Wochen später gekommen. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt schwanger wärst, wenn du jetzt, was ist dann? Dann erfährt deine Mutter das, dann erfahren die anderen das. Und ich habe einfach die Schuld immer bei mir gesucht auch und habe gedacht, boah, wie schrecklich.
Wann war der Moment, wo du sagtest, jetzt haue ich ab, jetzt gehe ich?
Oh, das war ganz schwierig. Ich war trotzdem gebunden, weil ich die Liebe nach meiner Mutter gesucht habe.
Also immer?
Es war immer unterschwellig da, ich will die Liebe meiner Mutter.
Ich heische.
Eigentlich war ich komplett in Abhängigkeitsstörung zu meiner Mutter gewesen. Ich meine, sie wollte mich ja auch abtreiben. Ich denke, das machte ja auch noch etwas mit mir. Mhm. Das hat sie mir dann ja auch irgendwann gesagt. Und ich habe immer gedacht, ich möchte aber trotzdem deine Liebe erleben. So, ne? Und von daher ergab das dann, dass mein Opa, der hat eine Straße neben uns gewohnt, ins Altersheim ging. Und mit 18, als ich dann 18 war, und dann bin ich in die Wohnung von meinem Opa gezogen und war trotzdem noch ungesunde Strukturen, trotzdem noch da. Mit 16 hat es aufgehört mit dem Missbrauch. Irgendwann hörte es auf. Mit 16 hörte es dann komplett auf. Und ich habe viel gelesen, dass diese 16 Jahre so eine Spanne ist, wo bei vielen, die als Kinder missbraucht werden, da der Missbrauch aufhört. Ich weiß nicht, wieso.
Kommen wir mal zum langsamen Turnaround. Du bist sitzt hier als fröhliche Frau. Du lachst. Wann kam es bei dir zu einer Lebensveränderung?
Ich habe irgendwann meinen Mann kennengelernt. Irgendwann ist gut, gar nicht so lange her dann. Und haben dann zwei Kinder gekriegt. Gut, während unser Sohn, das erste war ein Mädchen, das zweite war dann eben ein Junge. Und bei unserem Sohn merkte ich innerlich immer noch, ich bin Männern und so total, wie soll ich sagen, gegenüber. Also es war für mich schwierig, einen Sohn zu haben. Unser Sohn hatte diese, wie nennt man das, wenn die Vorhaut da...
Phimose,
genau. Und dann sagte der Arzt zu mir, er müsste klar, das im warmen Wasser, müsste das. Mhm. Und da hatte ich schon voll die Panik gehabt. Und dann kam es, dass diese Missbrauchsgeschichte in Österreich losging. Bei dem Fritzl. Wisst ihr was? Mhm. Genau, der seine Frau, seine Kinder da im eigenen Haus, eine Tochter, und die hatte, ich glaube, 7 Kinder oder was gehabt, ne?
Genau. Der passierte das, vor dem du Angst hattest.
Genau, der ist
die das, kriegte Kinder.
Genau, ganz genau, und nicht eins nur, ne? Genau. Naja, und das kam dann immer mehr zutage, und auch bei uns auf der Arbeit lag eine Zeitung immer, und ja, und dann wurde das ausgeschlachtet bei uns auf der Arbeit. Und irgendwie war es dann so, wo ich irgendwann gemerkt habe, also wenn du jetzt nichts sagst dazu, dann denken die, du hast keine Barmherzigkeit, kein Erbarmen dafür. Und wenn du was sagst, dann erkennen sie dich als eine von denen.
Und du dachtest, das bin doch ich, das ist meine gleiche Story, das ist meine Geschichte.
Ja, genau, aber ich wollte nicht das, weil ich einfach so scham- und schuldbehaftet war noch. Ich wollte es einfach nicht, dass irgendwer das hört, dass ich da das Gleiche, weil ich gedacht habe, ich hätte ja aus meiner Situation rauskommen können. Ich bin es da selber schuld. Ne?
Dachtest du?
Das habe ich mal gedacht.
Mm, du bist genau. Täter.
Genau. Mm. Naja, und dann bin ich so zusammengebrochen, dass ich tatsächlich irgendwann zur Heimleitung gegangen bin und gesagt habe, ich werde jetzt hier aufhören heute. Ich gehe zum Arzt und lasse mich krank schreiben. Ja, das habe ich dann auch gemacht und musste dann an meine Geschichte irgendwie dran. Ich wusste aber nicht, wie.
Wusste dein Mann davon?
Ja, das war ganz gut. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich weiß schon, wieso, weil ich Angst vor Geschlechtsverkehr mit ihm hatte. Ich hatte total Angst davor gehabt. Mhm. Und habe meinem Mann gleich gesagt, was bei uns zu Hause los war. Also ich habe schon einigen davon erzählt. Und meine Schwiegermutter sagte dann irgendwann, also wenn du jetzt nicht irgendwo hingehst und dir therapeutische Hilfe suchst, dann mache ich das, okay. In dem kleinen Ort gab es dann tatsächlich eine Traumatherapeutin, und zu der bin ich dann erstmal gegangen und habe ihr dann erzählt, und sie sagte, das ist so komplex, da müssen wir erstmal in die Klinik, das ist so akut. war voll getrönt gewesen, stand wirklich neben mir. Ich sehe mich noch, dass ich einkaufen war mit meinem Mann und ich gedacht habe, wie in einem Nebel. Ja, und eine Freundin von mir, die Christin ist, die dann gesagt hat, Mensch, ich kenne da jemanden, der hat so eine ähnliche Geschichte wie du. Was hältst du davon? Und das hat sie nicht einmal gesagt, das hat sie vorher auch schon mal gesagt. Und ich habe damals immer gesagt, ja, lass mal.
Das kostet ja enorm viel Kraft zu sagen, ich stelle mich dem jetzt. Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten, ich stelle mich oder ich lasse mich treiben.
Ja, genau. Aber man weiß ja nicht im Vorfeld, wie gut es ist, wenn man sich wirklich dem Ganzen stellt. Ne?
Das ist die Erfahrung etlicher, die sagen, ich muss mich stellen und es hilft mir. Aber das siehst du ja auch erst später.
Ja, eben, genau. Wir leben rückblickend, sag ich immer. Ne? Das ist ja. So. Ne? Dann habe ich mich mit dieser Frau getroffen eben. Und es hat mich einfach imponiert. Die strahlenden Augen, die... Ja, einfach dieses Wesen, dass jemand so aussehen kann und so strahlen kann und so von seiner Geschichte erzählen kann, weil ich gedacht habe, ich will das auch. Ich will das auch, ich will mit dem ganzen Kack nicht mehr so leben. Mhm. Ja, und dann haben wir, ich glaube, zweimal uns getroffen, beim dritten Mal war sie schon sehr straight.
Inwiefern?
Und hat gesagt, Micha, du kommst da nicht raus, wenn du nicht Jesus dein Leben übergibst.
Sagte sie.
Ja, knallhart.
Und du sagst, Moment, wem war es übergeben? Ich kenne die Story von früher, da habe ich mich auch übergeben. Ja.
Ich, wie Jesus dann mein Leben übergeben? Ratterte alles Katholische, alles christlich, als nicht christlich, sondern alles natürlich. Religiöse ratterte erstmal das so wieder durch. Ganz klar. Ne? Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich versuche es, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Dann haben wir eben ein Übergabegebet gesprochen. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe gar nichts gefühlt. Manche sagen ja heute so, wenn ich das so höre, wow, es war Hitze da oder ich habe was gesehen. Wo ich so denke, wow, krass, ne? Aber ich habe gar nichts. Bei mir war null. Und dann haben wir ein paar Mal gesprochen eben auch und sie mir ihre Geschichte ja auch erzählt. Und das, was gut tat, war eben auch jemand zu haben, der Ähnliches erlebt hat und der dir zeigt, deine Gedanken und Gefühle sind erstmal gar nicht verkehrt. Mhm. Die haben eine Berechtigung, sie sind normal, einfach auch, weil es ist einfach unser Leben.
Jemand, der dich versteht.
Ne? Da ist jemand, der versteht dich. Und das, ich glaube, das war das, was mir am meisten erstmal gut getan hat auch. Und in dieser ganzen Zwischenzeit habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Habe ich angefangen, einfach für mich zu gucken, Gott, wie bist du wirklich?
Ihn kennenzulernen.
Ihn kennenzulernen, genau. Ich habe dann einfach gespürt, ja, ich möchte mehr wissen. Und während des Prozesses, ich glaube so ein halbes Jahr lang, sagte mein Mann irgendwann, dass ich mich verändert habe. Ich selbst habe es gar nicht gemerkt, aber mein Mann ging her und hat dann gesagt, dein Glas war immer, das muss ich überlegen, halb leer. Mhm. Für mich gab es nie was Positives. Dein Glas war immer halb leer, dein Glas war nie halb voll. Und dann habe ich erstmal so drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, Menschen waren für mich Unsicherheit, Menschen waren für mich, haben Ängste ausgelöst. Situationen haben Ängste ausgelöst. Und ich war immer negativ, immer. Ich habe keinem vertraut. Und jetzt fing ich da an, irgendwie anders zu werden.
Dich zu verändern.
Ja, und mein Mann hat es miterlebt. Und das war voll cool. Auch andere haben es mir dann gesagt. Ne? Boah, was ist mit dir?
Aber die Vergangenheit ist ja trotzdem immer noch so, dass sie hochploppt, oder?
Heute?
Nein, zu der Zeit meinte ich.
Zu der Zeit, genau.
Ich spreche jetzt in die Zeit rein, von der du erzählst.
Zu der Zeit war schon noch ein Stück weit, es war immer noch nicht so alles weg, genau. Und dann irgendwann, wie gesagt, ich habe Bibel gelesen und dann bin ich, im Mai habe ich mich bekehrt. Dann bin ich irgendwann auf den Vers erst gestoßen, wer glaubet und getauft ist. Das war im August. Und dann habe ich gedacht, ich damals habe nicht glauben können als Säugling. Ich möchte ein Ja selber zu der Taufe sagen und mich Gott ganz hingeben, Jesus ganz hingeben. Und habe mich taufen lassen im September. Und in diesem gesamten Prozess habe ich auch ganz viel über Vergebung eben gelesen. Und die Geschichte mit dem Schalksknecht eben, ganz besonders. Und ich hätte die Bibel gegen die Wand klatschen können.
Aufgrund des Themas Vergebung und du dachtest, oh Mann, ich muss eventuell...
Ich spürte es in mir drin.
Da war aber das Ding hoch und das heißt, geh zu deinem Papa.
Ja, oh, ich hätte die Bibel so gegen die Wand knallen können. Ja, also da habe ich schon gemerkt, dass Gott zu mir gesprochen hat. Das klackert, ne?
Das ist ja klar.
Dass Gott zu mir gesprochen hat, das habe ich schon gespürt dann auch und habe gedacht, okay, dann muss ich wohl zu meinem Vater fahren. Und ihm vergeben.
Darf ich nochmal nachfragen?
Ja.
Da muss ich wohl zu meinem Vater erfahren und ihm vergeben.
Es war ein Gehorsamsschritt für mich. Das war nicht Freude.
Wir sprechen hier über 10 Jahre Vergewaltigung.
Ja.
Plus 10 Jahre Missbrauch und Körperverletzung und Lieblosigkeit. Und du kommst an den Punkt und sagst, ich will ihm vergeben.
Ja.
Kannst du das sagen, dass es kein menschliches, das ist keine rhetorische Frage?
Nein.
Das ist keine rhetorische, also auch nicht, weil man es macht.
Nein.
Sondern weil dir, Bibel an die Wand und so weiter, doch klar war, den Gott, an den du glaubst, das sagt du, das ist der nächste Schritt.
Mhm. Ja, ich habe, wenn ich etwas aus meiner gesamten, Gott nutzt ja alles zu seinem Besten, das fand ich so krass. Ich habe ganz viel Gehorsam zu Hause gelernt, aber Gehorsam, der ungesund war. Ich musste gehorsam sein, sonst hätte es geknallt, sonst wären Pantoffel geflogen, Aschenbecher geflogen oder sonst irgendwas.
Dann streich mal den Begriff Gehorsam in Sklaverei.
In Sklaverei, okay. Ne? Und Gott möchte, dass wir gehorsam sind, aber aus seiner Liebe heraus. Und für mich war das so klar, okay, ich möchte da Gott gehorsam sein, weil er mich so sehr liebt. Und aus dem Grund möchte ich da hinfahren und vergeben. Und ich wollte wissen, was passiert. Ich wollte schon wissen, wie fühlt es sich danach an? Ist es wirklich so?
Also kein Kadavergehorsam, den du ja die Jahre zuvor hattest. Es war genau. Definitiv ein Schritt aus Liebe, wenn ihr das richtig verstehe.
Ja, genau.
Ich werde geliebt.
Ja.
Und fahr jetzt los.
Ja, wenn Gott das jetzt so will, dann mache ich das. Mhm. Ich hatte Herzklopfen, mir ging es nicht wirklich.
Das kann man vorstellen. Das kann man vorstellen.
Das Coole war, er war mittlerweile, also das war jetzt nicht cool, ne, dass er da er lag in so einem Krankenbett, war mittlerweile querschnittsgelähmt. Aber das Coole war eben, dass ich da nicht rein konnte, ohne mich umzuziehen. Und da war so ein Ständer mit diesen ganzen blauen Kitteln und so. Und ich bin dann da hochgegangen und konnte ihn zuerst sehen. Er konnte mich nicht sehen, weil er lag. Und das gab mir so eine gewisse Sicherheit. Und da habe ich gedacht, Gott hat da einfach
Deins
dazu getan.
Du konntest abtasten visuell, nochmal dich sammeln.
Ja.
Und dann erst betratest du das Zimmer.
Genau so war es.
Hast du dich angekündigt?
Nein.
Also er wusste nicht, dass du kommst?
Nein. Ich wusste ja, er liegt da. Er kann ja eh nicht.
Es hätte auch jemand dabei sein können, ne? Also irgendwelche Freunde, Verwandte.
Nein, es war schon ein Stück weiter weg. Das war so eine Einrichtung, wo sie für solche Patienten einfach Betten hatten. Also das war so eine spezielle Einrichtung eben gewesen.
Und du klopftest und machtest die Türe auf? Ich
bin dahin, genau.
Entschuldigung.
Die Tür war auf.
Lief's ums Eck.
Ging ums Eck und dann klopfte mein Herz noch mehr und dann habe ich kurz gebetet.
Und dann kam der Schritt ins Zimmer.
Genau, und dann bin ich da reingegangen.
Und er guckt dich an?
Nein, er hat mich immer noch nicht gesehen, weil er liegt ja nur da, er konnte ja gar nicht.
Er guckt
und
die Decke
hat mich
an.
Erwartet. Genau, er guckt auf diese zur Decke hoch und dann habe ich Hallo gesagt. Und dann war er ganz erstaunt. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ich bin hier, um dir zu vergeben. Aber ich bin nicht aus meiner Kraft hier, das kannst du glauben. Ich bin durch Jesus Kraft hier und aus dem Grund vergebe ich dir die Vergewaltigung, die Schläge, all das, was du mir angetan hast, vergebe ich dir. Genau, und er war total berührt gewesen und fing an zu weinen. Jetzt konnte er sich nicht die Tränen wegwischen. Und dann sagt er, kannst du mir die Tränen wegwischen? Dann nahm ich den Schwamm so und habe gesagt, eigentlich will ich das nicht, aber ich tue es jetzt trotzdem, ne, und habe ihm die Tränen weggewischt. Und genau, dann haben wir ganz viel noch so, ich kann gar nicht mehr genau sagen, worüber wir alles gesprochen haben. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich fühlte mich total erleichtert. Und dann wollte ich gehen, weil ich gesagt habe, so, jetzt gehe ich. Ich habe ihm viel von Jesus auch erzählt, wieso mein Leben jetzt. Ich habe 3 Jahre gar keinen Kontakt zu meinen Eltern gehabt, habe den Kontakt auch komplett abgebrochen gehabt. Und ja, wieso mein Leben jetzt war. Und dann wollte ich gerade rausgehen und dann sagt er, aber eine Frage habe ich trotzdem. Und dann meinte ich, ja. Und dann sagt er, aber ein bisschen Spaß hattest du doch, oder? Ich stand da nur und denke, wie jetzt? Und habe dann gesagt, ich hörte gleich die Stimme, wirklich so wirklich wie die Stimme, Herr Demmel, Sie wissen nicht, was Sie tun. Das war so in meinem Kopf drin gewesen und habe gesagt, nein, und bin gegangen. Ohne sauer zu sein, ohne verbittert zu sein, ohne irgendetwas. Ich konnte dann einfach nur nein sagen, bin runtergegangen, freute mich, dass ich den Weg gegangen bin, ihm zu vergeben. Meine Freundin wartete unten. Ich habe auch nicht das Verlangen gehabt, ihr zu sagen, hör mal, der hat nachher das und das gesagt. Das war überhaupt nicht. 3 Monate später kam dieser Satz, klingelte der Satz irgendwann in meinen Ohren. Und dann habe ich drüber nachgedacht, 3 Monate später, und habe gedacht, was hätte der eigentlich mit mir machen können? Dieser Satz, der hätte ja alles kaputt machen können. Aber ich glaube einfach, durch das ich wusste, ich möchte ihm vergeben. Ich möchte in die Freiheit rein. Ich möchte von diesen gebundenen Ketten gelöst sein. Ich glaube, dadurch hat der Satz mir überhaupt nichts ausgemacht.
Michaela, das ist ja absolut unmenschlich, übernatürlich. Denn wenn man das so hört, ist ja die erste Reaktion, jetzt den brülle ich an. Oder andere Dinge noch.
Hätte ich früher auch.
Ja. Würdest du sagen, dass du auch heute noch an der Vergangenheit hin und wieder leidest, dass es ab und zu hochkommt? Und wenn ja, was machst du dann?
Also leiden tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr. Es gibt Sachen, wo ich sehe, oh, das hast du auch erlebt, aber die berühren mich nicht mehr tief drin, dass ich Trauer empfinde, dass ich, also ich bin, es gibt ja die Menschen, die sind einmal schreien, schmeckern, sind einfach sehr euphorisch und so, und dann gibt es die, die nach innen geschlossen sind, und ich bin eher so diejenige, die nach innen geschlossen ist, aber da merke ich nicht mehr, dass irgendwas in mir drin ist, dass ich es nach innen vergrabe oder sonst irgendwas. Ja, es ist meine Geschichte und wir haben alle unsere Geschichte und sie ist unser Leben gewesen und da sage ich glattweg gewesen auch, weil es ist Geschichte, Vergangenheit und ich spüre einfach nicht, dass mich das antriggert oder sonst was. Ich arbeite heute mit Menschen, die ähnliche Geschichten erleben, die mir echt manchmal so Horrorsachen erzählen, die mir einfach nur leid tun.
Und wenn du solche Geschichten hörst, bewirkt es dann nicht einen Rückfall in Wut oder Verzweiflung, in Depression?
Nein, auf keinen Fall. Ich merke bei manchen Geschichten, die mir einfach so unendlich leid tun für die Person selbst, wo ich so denke, boah, lass sie dich doch Jesus mehr erkennen, lass sie doch einfach mehr auf dich gucken und nicht auf ihre Geschichte. Klar hat das erstmal eine Berechtigung, auf seine Geschichte zu gucken und einfach einmal durchzuarbeiten, aber nicht kauen, 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 sondern wirklich dann zu sagen, okay, ich gebe sie Jesus ab.
Michaela, ganz herzlichen Dank für deine Geschichte. Wir überziehen hoffnungslos. Aber ist egal, ich hänge ja an deinen Lippen. Ich höre dir ja zu, das ist ja sehr, sehr, im wahren Sinne des Wortes, wunderbar. Ne? Also das sind ja Wunder, die geschehen. Ja. Und aus einer solch schrecklichen Vergangenheit, die ja Jahrzehnte andauerte, dass da, das ist ja wie ein Schmetterling. Die aus dem Gefängnis ausbricht und in die Freiheit fliegt.
Ja.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Geschichte.
Gerne.
Lässige 4 Abschlussfragen.
Ja, dann
lässige 4 Abschlussfragen. Habe ich mich schon wochenlang darauf vorbereitet. Gibt es ein Buch, das du nicht nur. Ja, bin ich gespannt. Dass du nicht nur einmal gelesen hast, ein Buch, das du mehrmals gelesen hast. Und wenn ja, welches?
Damals, also bevor ich mich bekehrt habe, habe ich mir immer Bücher gekauft, die irgendwie was mit sexuellem Missbrauch zu tun hatten.
Ja.
Und ganz besonders dieses Buch Monika B., Ich bin nicht mehr eure Tochter, war ein Buch, was ich mir dreimal gekauft habe und dreimal weggeschmissen habe. Ich konnte mich mit dieser Frau identifizieren. Das war ziemlich klar meine Geschichte. Ich habe mich
identifiziert.
Monika B. Ich bin nicht mehr
B.
B. Der nennt sich einfach nur Monika B. Ich bin nicht mehr eure Tochter.
Ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid.
Macht nichts. Und habe mich da drin gesuhlt und gesuhlt, genau. Und das, da habe ich mal gedacht, das bin ich. Diese ganze Geschichte habe ich mal gedacht, das bin ich. Es ist verrückt. Mhm. Und wenn ich jetzt auf mein neues Leben gucke, da gibt es auch ein tolles Buch von John Bevere. Den mag ich total. Das heißt, lass dich nicht einschüchtern. Alte Strukturen aufbrechen. Genau, das war ja genau.
Lass dich nicht einschüchtern. Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Wenn ich Menschen begegne, die etwas von mir möchten und ich meine, ich müsste es tun, um ihnen zu gefallen.
Ist ja auch eine ganz alte Struktur, ne?
Mhm.
Von Anfang an.
Genau.
Etwas tun, um zu gefallen.
Genau. Und da kann ich,
kann
ich mich heute gut spiegeln. Also ich sag mal relativ gut. Vermutlich falle ich hier und da nochmal in eine Falle, die ich nicht sehe. Aber noch da kann ich schon mittlerweile gut Nein sagen.
Welche Überzeugungen, Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Mich als wertvoll zu sehen.
Hört dieser Prozess jemals auf?
Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ich glaube,
da müssen wir immer wieder dran kommen.
Wenn einer zu dir sagt, das war ja aber jetzt gar nichts oder Jaela, typisch.
Ja.
Macht das was mit dir?
Ich glaube schon ein Stück weit ja. Wenn ich ehrlich bin, macht es was mit mir und dann muss ich mich erstmal wieder setten, nenne ich es einfach mal und dann sagen, okay, und trotzdem bin ich wertvoll. Dass so diese Sachen, wo man mal Blödsinn gemacht hat oder sonst irgendwas, das nicht sagt.
Okay, was ja
der
vorkommt.
Mensch wertet mich nicht ab, sondern, ne, sondern die Situation war es dann einfach. Ne, und genau.
Letzte Frage.
Ja.
Plakat. Was steht drauf?
Plakat. Da habe ich dir ein Plakat gemalt. Mal
eben ganz schnell. Gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt.
Brich dein Schweigen, weil du es wert bist. Vertraue Jesus. Er allein kann dich wiederherstellen.
Na, da braucht man ein großes Plakat an der Straße.
Ich weiß, es ist
braucht man ein Doppelplakat. Brich dein Schweigen, weil du es wert bist.
Ja.
Oh. Du machst den Frauen Mut. Vielen Dank.
Ich danke.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr, was sagt man da, eindrücklich bewegend. Also ich finde es im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar, wie dieser Wandel vonstatten ging, wie aus einer kaputten Frau eine fröhliche Frau geworden ist. Nochmal das Angebot, ihr schreibt hierher und ich schicke euch die E-Mail-Adresse von Michaela. Nächste Woche neuer Film und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm, macht's gut. Tschüss.